Das Thema, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, als ich gebetet habe für diese Predigt und gefragt habe, Gott, worüber soll ich predigen, war, unsere Schwäche ist Gottes Stärke. Und ich muss noch mal ein bisschen ausholen zu, ich meine, wir leben hier in Deutschland, das wisst ihr, in einer Leistungsgesellschaft. Es wird von einem erwartet, das fängt schon bei den ganz Kleinen an, dass sie gut in der Schule sind, dass sie sich anstrengen, dass sie was leisten. Das Abitur ist ja jetzt verkürzt auf 12 Jahre, der Stoff ist trotzdem genauso viel. Man muss richtig reinpowern. Und das wird erwartet, damit du hinterher einen guten Arbeitsplatz kriegst, damit du hinterher in der Lage bist, in dieser Gesellschaft zu bestehen. Und dein Arbeitgeber erwartet von dir vollen Einsatz. Es reicht nicht aus, wenn man nur das tut, was so in der Stellenbeschreibung steht, was man machen soll. Eigentlich sollte das ja ausreichen, genau das, was da steht. Das ist das, was der Arbeitgeber von einem erwartet. Aber im Grunde erwartet er von dir sogar, dass du mehr tust, als deine Stellenbeschreibung hergibt. Die Überstundenkonten in diesem Land sind prall gefüllt. Und zwar, weil viele Leute einfach aus Angst um ihren Job richtig reinhauen. Das ist so. Und wenn man darüber hinaus nicht arbeitet, sondern nur das macht, was seine Stellenbeschreibung sagt und sagt, Mensch, meine Familie, die ist mir wichtig. Bei manchen Arbeitgebern, vielleicht sogar bei vielen, ist das überhaupt nicht gern gesehen. Und der Gedanke, dass nur der was wert ist, der was leisten kann, der zieht sich durch die ganze Gesellschaft hindurch. Der Schwache wird gering geachtet, wer nichts leistet, der wird verachtet. Die meisten gucken noch nicht mal genau hin, warum kann denn derjenige das nicht leisten? Gucken nicht, ob er krank ist, ob jemand geistig nicht in der Lage ist, bestimmte Dinge zu tun oder einfach so von seiner ganzen Verfassung Dinge nicht kann. Das wird nicht hinterfragt. Wer nichts leisten kann, ist ein Schwächling. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber vielleicht habe ich das noch gar nicht richtig erfasst und ich untertreibe sogar. Ich bin mir da selber nicht ganz sicher. Aber was ich das Krasse finde, weil wir Kinder dieser Gesellschaft sind und alle unsere Prägungen auch durch diese Gesellschaft haben, zieht sich bis hinein in die Gemeinde. Wir versuchen, Gott zu beeindrucken. Wir versuchen, was zu leisten. Kennt ihr das? Strengen uns an, stark zu sein. Denn nur wer stark ist, kann doch Gottes Gebote auch wirklich halten, oder? Ich muss doch stark sein, wenn ich versucht werde. Ich muss doch der Versuchung widerstehen können. Ich muss mich bemühen, mehr zu beten, damit Gott mehr segnen kann. Ich muss mich mehr anstrengen, um meine Sünden zu besiegen. Wenn ich mich mehr zusammenreiße, dann kann ich ein besserer Christ werden. Wenn ich mehr bete, dann wird Gott auch antworten, mein Gebet erhören. Ja, durch so eine Haltung erreicht man wirklich was. Soll ich euch sagen, was man damit erreicht? Ausgebrannte Christen. Das führt zu nichts, außer dass man sich anstrengt und anstrengt und anstrengt und irgendwann merkt, ich kann nur noch zusammensacken. Ich kenne eine Gemeinde, wo ich öfter mal predige, die hatten das, bevor sie den neuen Pastor gekriegt haben. Da gab es so eine Haltung, wir müssen mehr beten, damit der Herr Erweckung schenken kann. Bisher hat er nicht geschenkt, also noch eine Gebetsstunde dranhängen. Dann eben zweimal die Woche. Die ganze Gemeinde ist ein Reha-Fall, ein geistlicher Reha-Fall, weil sie alle ausgebrannt sind und ausgepowert wurden durch diese Haltung. Sie haben alle ihre Kraft für den Herrn gegeben, an 5 verschiedenen Stellen in der Gemeinde mitgearbeitet und sind jetzt reif für die Insel. Erwartet Gott von uns, stark zu sein? Man könnte sich ja denken, wenn man sich vor Augen hält, wie wir als Christ leben sollen, dass man dafür stark sein muss. Aber bevor irgendjemand rausgeht mit dem Gedanken im Kopf, ich muss mich mächtig anstrengen für mein Christsein, Gott ist nicht so. Und das sage ich jetzt ganz bewusst, Gott ist nicht so. Ich will euch das anhand der Bibel beweisen, dass Gott gerne durch unsere Schwachheit wirkt. Jeder von euch kennt Gideon, oder? Schaut euch mal Gideon an. Israel war zur Zeit des Richters Gideon hart bedrängt von Feinden, den Amalekitern und Midianitern. Und die waren ganz schön fies. Israel hat sich versteckt in den Bergen, in den Höhlen, in ausgetrockneten Wassergräben, überall. Und jedes Mal, wenn eine Ernte anstand, dann kamen die Amalekiter und Midianiter, haben schon geguckt, die Felder sind reif, okay. Und haben ihnen die Ernte abgenommen und sie hungrig zurückgelassen. Und Israel war zu schwach, sich dagegen zu verteidigen. Und dann lese ich euch mal vor den Abschnitt, wo das drin steht. Richter 6, 7 bis 15. Als sie wegen Midian zum Herrn um Hilfe schrien, schickte der Herr den Israeliten einen Propheten. Er sagte, so spricht der Herr, der Gott von Israel. Ich selbst habe euch aus Ägypten herausgeführt und aus dem Sklavenhaus befreit und euch vor den Ägyptern und allen anderen Unterdrückern gerettet. Ich habe eure Feinde vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Ich habe euch gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Die Götter der Amoriter, in deren Land ihr lebt, dürft ihr nicht verehren. Doch ihr habt nicht auf mich gehört. Dann kam der Engel des Herrn, setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abiezer. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kelte, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Gott sucht sich den Jüngsten aus der schwächsten Sippe aus dem Stamm Manasse aus. Und ich glaube, der Stamm Manasse war garantiert auch nicht der größte und stärkste Stamm Israels. Nicht den stärksten und erfahrensten aus dem stärksten Stamm nimmt er. Mal ehrlich, ich hätte anders gewählt. Ich hätte geguckt, wo ist der? Der Typ mit den starken Muckis. Der Stratege, der einen Schlachtplan entwickeln kann. Tja, Gideon zweifelt auch die Erwählung an, aber Gott lässt sich davon nicht beirren. Seine Antwort ist ebenso deutlich wie typisch für Gott. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Und da wird das Entscheidende deutlich, warum Gott es geradezu liebt, sich die auszusuchen für seinen Dienst, wo jeder sagen würde, mal ehrlich, Gott, den? Was kann der schon? Ich meine, der ist doch schwach, ein Versager, ein Feigling. Der drischt ja seinen Weizen sogar in der Kälte, damit ihn keiner sieht, heimlich, damit er bloß nicht erwischt wird von den Midianitern. Der ist doch kein starker Held. Die Kernaussage ist nämlich der kleine Satz, ich werde mit dir sein. Gott hat es sich ausgesucht, sich durch Gideon, dem Jüngsten aus der schwächsten Sippe Manasses, zu verherrlichen. Und das tut er auch. Ihr alle wisst vermutlich, wie die Geschichte weitergeht. Gideon wird vom Geist Gottes erfüllt, ruft ein Heer zusammen und sie ziehen gegen das Heer der Feinde mit 32.000 Mann. Wenn man mal weiterliest, sieht man, dass das Heer der Feinde 135.000 Mann groß war. Ist also auch schon ein gewisses Missverhältnis. 32 zu 135.000. Aber das ist Gott noch zu groß. Er sortiert aus. Die, die Angst haben, sollen doch bitte nach Hause gehen, damit sich die Israeliten nicht brüsten können, dass sie selber den Sieg davongetragen haben aufgrund ihrer Kraft und ihres starken Heeres. 22.000 Mann gehen nach Hause. 10.000 gegen ein weit größeres Heer, mehr als 10-mal so groß. Sollte doch wohl reichen, damit Gott sich verherrlicht. Und alle wissen, das hat nur Gott gemacht, diesen Sieg. Aber selbst das ist Gott noch zu groß. Er sortiert weiter aus, sind noch zu viele Männer. Und so entscheidet die Frage, wie diejenigen ihr Wasser trinken. Darüber, ob sie weiter zu Gideons Armee zählen können oder nach Hause gehen dürfen. Und letztlich dürfen nur die bleiben, die das Wasser aus der Hand schöpfen. Die, die sich so runterbeugen und direkt aus dem Bach trinken, gehen nach Hause. 9.700 Männer gehen nach Hause. 300 Männer. Eine Armee kann man das nicht mehr nennen. Das ist menschlich gesehen ein Witz oder Wahnsinn. Und dann gehen sie noch nicht mal mit Waffen los, sondern sie tragen Fackeln und Krüge. Jeder würde denken, was ist das denn? Aber ihr wisst, was passiert. Sie schwenken die Fackeln, sie machen ein Riesengeschrei, sie zerschlagen die Krüge. Und Gott sorgt dafür, dass die Midianiter und Amalekiter denken, sie werden von einem weitaus größeren Heer angegriffen. Und die Feinde fliehen in Panik. Und das ist jetzt wirklich klar, weil Gideon seine Schwäche zugelassen hat, dass er schwach sein konnte und auch gesagt hat, Gott, okay, wenn du das durch mich machen willst, ich kann das nicht, dann mach. Und er sich auch darauf eingelassen hat, mit nur 300 Mann loszuziehen. Es ist ganz klar, nur Gott hat das bewirkt. Er hat auf die Schwäche Gideons aufgebaut und die Feinde besiegt. Es gibt natürlich noch mehr Beispiele. Ihr kennt alle David. Logisch. Warum wurde David erwählt? Weil er so ein Bronzezeit-Schwarzenegger war? Nein. Samuel sollte ja hingehen zu der Sippe Davids, zu dem Isai, und sollte einen seiner Söhne zum König salben. Und dann zogen sie an ihm vorbei. Und jedes Mal dachte er, der ist noch besser. Oh cool, der ist stark. Aber der wird es sicher sein. Und Gott hat jedes Mal gesagt, nein. Und dann kam David. Klein, nicht muskulös, wahrscheinlich eher so ein bisschen drahtig, aber nicht so ein Muskelprotz. Und gesagt, den salb. Gott erwählte David als künftigen König. Und David wusste, dass er den Herrn braucht. Und in dieser Haltung besiegte David auch Goliath. Ihr kennt die Stelle. 1. Samuel 17, ab Vers 45, da wo er gegen Goliath antritt und der brüllt mächtig und sagt, ich werde euch fertig machen. Und David rief zurück, du kommst zu mir mit Kurzschwert, Spieß und Langschwert. Ich aber komme zu dir im Namen Jahwes des Allmächtigen, des Gottes der Heere Israels, den du verhöhnt hast. Jahwe wird dich heute in meine Hand geben. Und auch das war klar, nur durch Gott kann er siegen, denn mit einer Steinschleuder gegen einen Kerl anzutreten, hoch wie diese Decke oder noch höher, schwer gerüstet und mit mehreren Waffen, menschlich gesehen völliger Irrwitz. Gott bedient sich auch hier eines Schwachen, um den Gegner zu besiegen. Und auch da ist klar, nur Gott konnte das tun. Ich gehe mit euch ins Neue Testament, denn es gibt zwar auch im Alten Testament genug Beispiele, aber ich bin sicher, ihr wollt euer Nachmittagskaffee zu Hause trinken. Schaut euch die Jünger an. Als Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, bekamen sie den Missionsbefehl, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Es waren ungefähr 100 Personen, die um die Jünger herum sich zu dem Kreis von Jesus zählten und die letztlich diesen Auftrag erhielten. 100 Personen, um die damals bekannte Welt zu evangelisieren. Menschlich gesehen unmöglich. Wie soll das gehen? Selbst mit 1.000 wäre das nicht zu erreichen. Mit 10.000 könnte man sagen, schaffen wir vielleicht ein bisschen was. Aber Jesus hat ihnen gesagt, was passieren wird. Sie sollen gar nicht gleich losgehen, sondern sie beteten um den Heiligen Geist, weil sie selber auch, denke ich, gesehen haben, sie schaffen das nicht aus eigener Kraft. Und Gott baut auf ihre Schwachheit. denn sie können es niemals selber schaffen. Er fordert sie auf, bleibt in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und sie ausgerüstet werden mit Kraft aus der Höhe. Einfache Menschen, Fischer, Zöllner, keine Menschen aus der jüdischen Oberschicht, keine besonders klugen Leute, keine besonders Prominenten. Und ihr wisst, was passiert war, als der Heilige Geist fiel. Eine Predigt des Petrus. Eine. Und es haben sich 3000 Menschen auf einen Schlag bekehrt. Davon träumen wir. Davon träumen wir. Und das hat eine Bewegung ins Rollen gebracht, die sich heute immer noch fortsetzt, sonst wären wir nicht hier. Und die hat im Zuge dessen auf sehr merkwürdige, typisch Gottweise auch einen Paulus bekehrt, der die Gemeinde verfolgte und letztlich doch sich vor Gott beugen musste. Und zu dem möchte ich auch kommen, denn er ist für mich das Paradebeispiel im Neuen Testament, wie Gott in der Lage ist, unsere Schwachheit zu nutzen. 2. Korinther 12, Vers 10 bis 13. Da sprach er kurz vorher darüber, was Gott ihm an Offenbarung anvertraut hat. Und dann sagt er, damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gegeben, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass diese Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bewahre ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgung und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich meine, Paulus hatte was vorzuweisen, ne? Der war der erfolgreichste Apostel. In jeder wichtigen Stadt der damaligen Zeit hat er Gemeinden gegründet. Also ich habe noch keine gegründet. Und ihr habt eine gegründet. Immerhin habt ihr mir deutlich was voraus. Aber Paulus hat überall in der damaligen bekannten Welt Gemeinden gegründet. Er hat sie betreut und wachsen sehen. Er hat für sie gelitten. Er hat alles gegeben, dass sie wachsen. Und diese Gemeinden wuchsen ja auch. Und Menschen kamen zu Christus in großer Zahl. Das wäre doch etwas, wofür man sagen könnte, ich habe da was erreicht für Gott. Aber er rühmt sich seiner Schwäche. Obwohl er wirklich gut war in dem, was er tat. Und er sagt im Hinblick auf diesen Stachel im Fleisch, dass Gottes Kraft in der Schwäche mächtig ist. Und er hat ja auch genug Situationen erlebt, wo er vor Gemeinden stand und wirklich schwach war. Steht im 1. Korinther 2 auch was drin zu, 1 bis 5. Auch ich, liebe Brüder, schreibt er, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Paulus selber sagt von sich, ich war da schwach. Stellt euch jemand vor, der vor einer Gemeinde steht mit Furcht und Zittern. Ja, ich meine, da hat er Angst, offensichtlich. Zumindest würde ich das aus diesen Worten ziehen. Er war aus sich total schwach und er wusste, wenn ich hier was ausrichten soll, dann kann ich das nicht. Das muss Gott in mir machen. Ich meine, wir wollen immer so stark sein und gut dastehen und die Aufgabe alleine lösen. Ich habe das mal, als ich versucht habe, kommt, strengt euch mehr an, wenn Gott das erwartet, dann geht das auch. Sowas habe ich in meinen 20 Jahren Christsein so oft gehört. Wenn das da steht, dann können wir das auch. Wir müssen nur mehr. Wir müssen nur mehr. Dieser Satz ist an sich schon fatal. Ich habe das, als ich frisch Christ war, versucht zu verinnerlichen und bin grandios dran gescheitert. Aber wie? Und ich habe es immer wieder versucht, alle Kraft zusammengerissen und es erneut versucht und wieder gescheitert. Und ich habe gedacht, Mann, bin ich nicht stark genug, um Gott zu folgen? Bin ich nicht in der Lage, die Menschen zu lieben, die mir eigentlich nicht liegen, weil Gott will das ja auch von mir? Bin ich zu lau dafür, zu schwach? Paulus sieht das deutlich anders. Ich liebe Paulus für solche Worte. 1. Korinther 1, 26 bis 31 schreibt er: Denkt einmal an das, was ihr vor eurer Berufung wart, liebe Geschwister. Da gab es nicht viele, die nach menschlichen Maßstäben weise, einflussreich oder prominent gewesen wären. Sondern Gott hat das auserwählt, was nach dem Maßstab der Welt einfältig und schwach ist, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Er erwählte das, was in der Welt als niedrig und bedeutungslos gilt, das, was für sie nicht zählt, um das, was für sie zählt, zunichte zu machen. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Euch aber hat Gott mit Christus verbunden, der uns zur Weisheit wurde, die von Gott kommt, zur Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Es sollte so kommen, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und da steckt andeutungsweise die Antwort drin: Wie können wir zum Beispiel ein erfolgreiches Christsein leben? Er hat uns mit Christus verbunden. Und er wurde für uns zur Weisheit. Er wurde für uns zur Heiligkeit, zur Gerechtigkeit. Wenn wir versuchen, Heiligkeit aus uns zu produzieren, da können wir nur gnadenlos aufs Riff fahren. Wie so ein Schiff, das Vollgas gibt, obwohl es weiß, da geht es nicht weiter. Wir können nur scheitern. Wenn wir versuchen, uns selber zu erlösen durch gute Werke und Taten, das geht schief. Wenn wir versuchen, selber Weisheit zu produzieren, dann gehen wir an dem vorbei, was Gott uns schon gegeben hat. Er wartet doch nur darauf, dass wir uns das abholen. Denn wir sind ja in Christus mit ihm verbunden. Wir sind eine neue Schöpfung. Da müsste man eigentlich mal eine ganze Predigtreihe über Römer 6 bis 8 drüber halten, weil das da so richtig in die Tiefe geht zu dem Thema, was wir alles schon geschenkt bekommen haben und uns nicht mehr erarbeiten müssen. Vielleicht mache ich das mal. Gott erwartet nicht, dass wir stark sind. Wisst ihr, er freut sich geradezu, wenn wir sagen: Gott, ich kann das nicht, ich muss die weiße Fahne hissen. Ich kann der Sünde nicht widerstehen, ich kann nicht meine Feinde lieben. Ich vermag nur sehr wenig davon und das Wenige laugt mich total aus und macht mich fertig. Und ich stelle mir dann immer so vor, dass Gott da steht und sagt: Endlich siehst du es ein. Endlich kann ich dir helfen. Endlich kann ich es machen. Gib's mir. Ich mach das in dir. Ich mach das durch dich, aber nicht du, sondern ich in dir mache das. Weil wir in Christus sind. Paulus war deswegen so erfolgreich, weil er erkannte, dass er seine schwachen Kräfte nicht selber bemühen muss. Er hatte gleich erkannt, Apostel der Heiden zu werden. Ein einziger Mann, und dann geht er los, um die Heiden zu missionieren. Das kann er nicht schaffen aus eigener Kraft. Er hat die weiße Fahne gehisst und Gott hat dadurch optimal durch ihn wirken können. Er hat sich seiner Schwachheit gerühmt, weil Gott dadurch zum Zuge kam. Und ich behaupte, wir wären als Christen in diesem Land auf einem anderen geistlichen Level, wenn wir nicht immer sagen würden: Okay, das ist unser Auftrag, dann ran. Sondern sagen würden: Okay, Gott, das ist unser Auftrag. Ich hiss die weiße Fahne. Du willst, dass wir das tun, daran besteht kein Zweifel. Aber du musst es in mir machen, weil ich kann das nicht. Gott liebt es, wenn wir die weiße Fahne hissen und sagen: Ich kann das nicht, dann kann er nämlich durch Jesus in uns zur Weisheit werden, zur Kraft werden, zur Heiligung werden und zu all dem werden, was wir brauchen, um sein Reich voranzutreiben. Also fordere ich euch heraus, wenn wir vor der nächsten Herausforderung stehen, jeder für euch in der nächsten Woche oder nächsten Tagen, prüft doch mal, aus welcher Kraft ihr das macht. Und bevor ihr loslegt, vielleicht gesteht ihr euch gleich ein: Eigentlich kann ich das ohne Jesus nicht wirklich so hinbekommen, dass es Frucht bringt. Ich hiss gleich die weiße Fahne und sag: Mach du das in mir. Und dann geh aus der Kraft seines Geistes. So wird's was. Denn wenn wir schwach sind, dann ist Gott stark in uns.